Willkommen zu meinem Podcast Organisation und Gesellschaft. Ich bin Jennifer Recco, Organisations- und Change-Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung und Einblicken in mehr als 500 Unternehmen. Durch meine langjährige Gremien- und Verbandsarbeit verbinde ich Praxis mit Perspektiven aus Wirtschaft und Gesellschaft. Schön, dass du dabei bist. Lass uns Organisationen zukunftsfähig gestalten. In der ersten Folge habe ich den Rahmen gesetzt, warum Organisationen nie isoliert funktionieren, sondern immer Teil wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Systeme sind. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf das, was viele unterschätzen, die Organisation selbst. Denn Organisation ist ein Begriff mit mehreren Bedeutungen. Man kann sagen, ich organisiere etwas, also eine Tätigkeit. Man kann aber auch sagen, eine Organisation. Also ein Konstrukt wie ein Unternehmen, ein Verein, eine Stiftung oder eine Behörde. Und genau so verwende ich den Begriff hier im Podcast. Organisation ist das gesamte Konstrukt, das System, in dem Menschen zusammenarbeiten, um einen Zweck zu erfüllen. Das ist wichtig, weil viele Probleme in Organisationen nur deshalb nicht lösbar wirken, weil man sie falsch verortet. Und genau darum geht es heute. Eine Organisation integral zu betrachten, also als zusammenhängendes System und nicht als Sammlung einzelner Themen. In vielen Diskussionen wird Organisationsentwicklung sehr schnell auf den Menschen reduziert. Die Mitarbeitenden müssen mitgenommen, beteiligt, eingebunden werden. Es liegt an der Führung. Es ist ein Kulturproblem. Alles kann stimmen, aber es ist selten vollständig. Denn eine Organisation ist mehr als die Summe ihrer Menschen. Sie ist auch mehr als Kommunikation. Organisationen sind soziale Systeme. Sie haben Regeln, Routinen, Entscheidungslogiken, Macht- und Verantwortungssysteme. Und diese Systemlogiken wirken oft stärker als individuelle Absichten. Wenn wir das nicht berücksichtigen, reparieren wir am Symptom und lassen die Ursache ungetastet. In der klassischen Organisationsentwicklung betrachten wir häufig 5 zentrale Dimensionen. Ich arbeite grundsätzlich mit 6, weil eine Dimension fast immer mitgedacht wird, aber selten so sichtbar gemacht wird, wie sie notwendig ist, nämlich die Finanzen. Das integrale Modell besteht aus der Strategie, der Struktur und der Organisation, der Technologie, Prozessen, Kultur und den Finanzen. Und wichtig ist, diese Dimensionen sind keine Checkliste, sie bilden ein System. Wenn du an einer Stelle drehst, reagiert das Ganze. Beginnen wir mit der Strategie. Und zwar beim eigentlichen Ursprung jeder Organisation. Am Anfang steht immer ein Zweck. Eine erste Idee, eine Antwort auf die Frage, welchen Mehrwert wollen wir für die Welt schaffen? Kein Unternehmen entsteht, um nur Umsatz zu machen. Unternehmen entstehen, weil jemand eine Idee hat, ein Problem lösen will, einen Beitrag leisten möchte für Kunden, für eine Branche, für die Gesellschaft. Dieser Zweck ist von Beginn an marktrelevant, denn er beantwortet implizit, für wen tun wir das und warum ist das für andere relevant. Gleichzeitig braucht dieser Zweck eine Identität. Und genau hier kommen Leitbild, Mission, Vision sowie Werte und Leitplanken ins Spiel. Sie bilden den inneren Kern der Organisation. Das Leitbild beschreibt, wofür diese Organisation steht und wie sie sich versteht. Die Mission beantwortet, wozu gibt es uns heute? Welchen konkreten Auftrag erfüllen wir aktuell? Und die Vision richtet den Blick nach vorne, wo wollen wir hin? Welche Zukunft wollen wir mitgestalten? Werte und Leitplanken geben Orientierung für Entscheidungen, gerade dann, wenn Ziele kollidieren oder Rahmenbedingungen schwieriger werden. Erst aus dieser geklärten Identität heraus werden die strategischen Entscheidungen nach außen konkretisiert. Welche Zielmärkte passen zu unserem Zweck und zu unserem Wertekern? Welche Zielkundinnen und Zielkunden wollen wir ansprechen? Welche Produkte und Leistungen bieten wir an und in welcher Form der Positionierung? Strategie bedeutet damit nicht nur Marktanalyse, sondern vor allem Kohärenz zwischen innerer Haltung und äußerem Handeln. Sie ist Auswahl, Priorisierung und bewusster Verzicht. Nicht jeder Markt passt zu jeder Organisation und nicht jedes Produkt passt zu jeder Identität. In der Praxis wird diese Logik häufig umgedreht. Märkte, Produkte oder Wachstumsziele werden definiert, während Mission, Vision und Werte erst im Nachgang formuliert und kommunikativ aufgesetzt werden. Das führt oft zu inneren Spannungen und zu Organisationen, die wirtschaftlich funktionieren, aber kulturell oder gesellschaftlich in Widerspruch zu sich selbst geraten. Mission und Vision sind deshalb keine Marketingformeln, sie sind strategische Steuerungselemente. Und Werte sind keine weichen Themen, sondern konkrete Entscheidungslogiken, die sich insbesondere dann bewähren müssen, wenn Tempo gegen Qualität steht oder Effizienz gegen Verantwortung. Wenn wir über Werte sprechen, müssen wir zudem eines klar machen. Werte sind strategische Leitplanken, die sich besonders dann zeigen, wenn sich das im Äußeren verändert. Politisch, gesellschaftlich oder regulatorisch. Organisationen reagieren auf diese Veränderungen nicht freiwillig, sondern systemisch. Ein sichtbares Beispiel ist der Umgang internationaler Unternehmen mit Diversity- und Gleichstellungsprogrammen. Wenn sich regulatorische oder politische Rahmenbedingungen ändern, dann steht für global agierende Organisationen plötzlich eine strategische Standortbestimmung an. Was gilt konzernweit? Was gilt länderspezifisch? Und welche Werte sind unverhandelbar? Und wie übersetzen wir sie in operative Regeln, HR-Richtlinien und Führungsprinzipien? Auch europäische Unternehmen, etwa SAP, müssen solche Spannungen bearbeiten, weil globale Märkte, unterschiedliche Rechtsräume und gesellschaftliche Erwartungen gleichzeitig wirken. Das zeigt sehr deutlich, Werte steuern Entscheidungen. Und genau an solchen Beispielen zeigt sich, dass Organisationen nicht stabil sind, weil sie gut gemeint sind, sondern weil sie ihre strategischen Leitplanken immer wieder bewusst überprüfen und an neue Rahmenbedingungen anpassen. Erst aus dieser konsistenten strategischen Logik ergeben sich dann Struktur, Technologie, Prozesse und Kultur sowie die finanzielle Ausgestaltung der Organisation. Die zweite Dimension nenne ich Organisation oder Struktur. Und damit meine ich nicht nur Organigramme. Struktur ist das Spielregelebene einer Organisation. Sie beantwortet, wer hat welche Rolle, wer trägt welche Verantwortung, wer entscheidet was und nach welchen Kriterien. Und Struktur ist der Ort, an dem Verbindlichkeit entsteht. Über Organisationsrichtlinien, Verfahrensanweisungen, Standards, Gremienlogiken und Governance. Viele Organisationen scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an fehlender Umsetzungsklarheit. Gerade unter Regulatorik zeigt sich das. Wenn Vorgaben existieren, aber nicht operational klar ist, wie sie im Alltag umzusetzen sind, entsteht Unsicherheit. Und dann entweder Übervorsicht oder Wildwuchs. Strukturelle Klarheit heißt deshalb auch, was ist verpflichtend und was ist optional. Was wird dokumentiert, welche Nachweise brauchen wir und welche Konsequenzen folgen, wenn Standards nicht eingehalten werden? Ein aktuelles Beispiel, das sich durch alle Dimensionen zieht, ist die EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Auf den ersten Blick wirkt sie wie ein HR- oder Vergütungsthema. In der Realität betrifft sie die gesamte Organisation. Sie betrifft die Struktur über Rollen, Stellenbewertungen und Karrierepfade. Sie betrifft die Prozesse über Einstellung, Beförderung, Vergütung und auch die Aufgabenverteilung für die Stellen, die bewertet werden sollen. Sie betrifft die Technologie. Sie betrifft die Kultur im Umgang mit Fairness und Offenheit und somit auch Führung bezogen auf Gesprächsfähigkeit und Begründung und Finanzen über Budgets und Ausgleichsmechanismen. Wir haben uns bei Processline intensiv mit der organisationalen Konsequenz dieser Richtlinie beschäftigt und dazu auch einen Blogartikel veröffentlicht. Den Link findest du in der Beschreibung und ich werde diesem Thema eine eigene Podcast-Folge widmen, weil es exemplarisch zeigt, was integrale Organisationsentwicklung in der Praxis bedeutet. Die dritte Dimension ist die Technologie. Und ich meine damit ausdrücklich nicht nur IT. Technologie umfasst alles, was eingesetzt wird, um Leistung zu erbringen. Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Plattformen, Software und Dateninfrastrukturen. Technologie ist nie neutral. Sie schafft Möglichkeiten und setzt Grenzen. Und sie wird unter Regulatorik zum kritischen Erfolgs- und Risikofaktor. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der Energiemarkt. Energieversorger, die keine sauberen Beschaffungs-, Steuerungs- und Abrechnungssysteme aufgebaut hatten, sind in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten. Die globale Situation am Energiemarkt, gepaart mit kurzfristigen politischen Vorgaben zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, hat Organisationen an die Grenze des technologisch Machbaren gebracht. Plötzlich mussten Maßnahmen umgesetzt werden mit Preisobergrenzen, Entlastungen oder neue Abrechnungslogiken, oft unter enormem Zeitdruck. Organisationen, deren IT-Systeme darauf nicht ausgelegt waren, konnten diese Anforderungen nur mit manuellen Übergangslösungen oder gar nicht abbilden. Das zeigt, Technologie muss als Teil der Organisationsarchitektur gedacht werden, inklusive regulatorischer Szenarien. Sonst wird Technologie im Ernstfall zum Engpass. Die vierte Dimension sind Prozesse. Prozesse sind viel mehr als Ablaufdiagramme. Sie sind die tatsächlichen Arbeitszusammenhänge, in denen Wertschöpfung entsteht. Wer liefert was an wen? Welche Inputs werden benötigt und welche Outputs müssen in welcher Qualität entstehen? Prozesse haben außerdem sowas wie eine Reife. Manche Organisationen arbeiten personenabhängig. Wenn Person A da ist, funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Andere arbeiten standardisiert und messbar. Und wieder andere sind wirklich end-to-end organisiert, vom Kundenanliegen bis zur Leistungserbringung und Abrechnung. Prozessreife erkennt man an typischen Symptomen. Viele Übergaben, unklare Verantwortung, fehlende Informationen, Nachfragen, Fehlerkorrekturen hinten raus und Heldentum, bei dem Einzelne täglich Situationen retten, weil der Prozess es nicht tut. Auch hier zeigt der Energiemarkt exemplarisch, was passiert, wenn Prozessreife fehlt. Energieversorger ohne durchgängige Beschaffungs- und Abrechnungsprozesse waren nicht in der Lage, auf regulatorischer Ebene Eingriffe schnell und sauber zu reagieren. Organisationen mit klaren End-to-End-Prozessen, definierten Verantwortlichkeiten und belastbaren Übergabepunkten konnten Anpassungen steuern. Andere mussten improvisieren, mit erheblichen Risiken für Wirtschaftlichkeit, Reputation und interne Belastung. Und genau deshalb werde ich das Thema Prozesse, Prozessreife und Prozessarchitektur in einer eigenen und sogar mehreren Folgen noch deutlich vertiefen. Insbesondere, weil hier Digitalisierung, Automatisierung und später auch KI ganz konkret werden. Die fünfte Dimension ist die Kultur, Kommunikation, Führung, mentale Modelle oder ungeschriebene Regeln, Muster. Kultur ist extrem wirksam, aber sie ist nie isoliert. Kultur folgt oft Struktur und Steuerung. Wenn Verantwortung diffus ist, wird Kultur konfliktscheu. Wenn Fehlertoleranz fehlt, wird Kultur defensiv. Wenn Entscheidungen intransparent sind, wird Kultur politisch. Deshalb ist es zu kurz gedacht zu sagen, wir müssen nur an der Kultur arbeiten. Kulturarbeit ohne strukturelle und prozessuale Klarheit ist oft nur ein Appell und Appelle halten selten. Und jetzt die sechste Dimension, Finanzen. Finanzen sind nicht nur ein Ergebnis, das man am Jahresende anschaut. Finanzen sind ein Kontextgeber. Sie setzen Grenzen, Prioritäten und beeinflussen Entscheidungen. Ob investiert wird, ob restrukturiert wird, ob automatisiert wird, ob Wachstum möglich ist. Finanzen wirken zudem in die Kultur. Wenn der Druck steigt, verändert sich Kommunikation. Finanzen wirken in Prozesse. Wenn Kosten gesenkt werden, werden Prozesse standardisiert. Und Finanzen wirken in Technologie. Investitionen werden ermöglicht oder verhindert. Das heißt, wenn wir Organisationen entwickeln, ohne die finanzielle Logik mitzudenken, entwickeln wir an der Realität vorbei. Integrale Betrachtung heißt nicht, dass wir alles gleichzeitig analysieren. Es heißt, wir wählen bewusst Perspektiven und holen weitere Blickwinkel hinzu, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen und Maßnahmen ableiten. Nimmst du die Menschenperspektive ein, dann spielen Faktoren eine Rolle wie Generation, Bildungsgrade, digitale Reife oder Belastung. Nimmst du die Produkt- oder Leistungsperspektive ein, dann geht es um Nutzen, Qualität, Differenzierung, Lieferfähigkeit, also um das, wofür der Markt bezahlt. Und nimmst du die Systemperspektive ein, dann schaust du bewusst auf das Zusammenspiel der 6 Dimensionen und darauf, welche Hebel Wirkung erzeugen. Je nachdem, aus welcher Perspektive du schaust, erscheinen andere Maßnahmen logisch. Aber erst, wenn du Perspektiven kombinierst, wird dein Bild rund und deine Entscheidungen werden besser. Und an dieser Stelle möchte ich einen Gedanken nur kurz andeuten, ohne ihn heute schon auf- und auszuerzählen. In vielen Organisationen wird der Mensch als der wichtigste Faktor betrachtet. Meine Erfahrung ist, vor der Frage nach dem Menschen steht die Frage nach der Ressource. Also, welche Aufgaben brauchen welche Ressource? Menschen, Automatisierung oder vielleicht sogar KI? Und wer entscheidet das bewusst aus Strategie und Management heraus? Das ist ein Thema, das ich in einer späteren Folge sehr gezielt vertiefen werde. Und somit zum Abschluss. Was passiert eigentlich, wenn Organisationen nicht integral gedacht werden? Dann erleben wir genau das, was viele heute als Dauerzustand empfinden. Strategien, die beschlossen werden, aber in der Organisation nicht ankommen. Veränderungsprogramme, die gut gemeint sind, aber keine Wirkung entfalten. Menschen, die sich engagieren, aber im System an Grenzen stoßen. Wenn Organisationen nicht integral betrachtet werden, entstehen typische Muster. Man investiert in Kultur, ohne Struktur zu klären. Man digitalisiert Prozesse, ohne sie vorher zu verstehen. Man verlangt Verantwortung, ohne Entscheidungsrechte zuzuweisen. Und man erwartet Veränderungsbereitschaft, ohne die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Folge ist Frustration auf allen Ebenen. Nicht, weil Menschen nicht wollen, sondern weil Systeme nicht tragen. Integrale Organisationsentwicklung ist deshalb kein methodischer Luxus. Sie ist eine Notwendigkeit, wenn Organisationen unter komplexen regulatorischen und gesellschaftlichen Bedingungen handlungsfähig bleiben wollen. Wer Organisationen auf einzelne Aspekte reduziert, bekommt Einzelmaßnahmen. Wer Organisationen als soziale Systeme versteht, bekommt Wirkung. Und genau deshalb lade ich dich ein, Organisationen immer wieder bewusst als Organisation zu betrachten, als Zusammenspiel von Strategie, Struktur, Technologie, Prozessen, Kultur und Finanzen. In den nächsten Folgen steigen wir tiefer ein, Schritt für Schritt, damit Organisationsentwicklung jenseits von Aktionismus wirksam werden kann. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge neue Perspektiven eröffnet hat oder du Fragen weiter vertiefen möchtest, gibt es unten in der Beschreibung verschiedene Wege für den Austausch. Bis zur nächsten Folge auf dem gemeinsamen Weg zu zukunftsfähigen Organisationen.